Liebe Geschwister im Herrn, ich freue mich sehr, dass heute so viele auch wieder gekommen sind, dass wir miteinander das Wort Gottes betrachten dürfen, wie es uns belehrt über eine doch sehr wichtige Frage in der heutigen Zeit, nämlich über die Kennzeichen der Endzeit, was die Bibel über die letzte Zeit sagt, was die Bibel uns als gläubigen Christen auch für Ermahnungen mitgibt, wie wir in dieser letzten Zeit dem Herrn treu bleiben und überwinden können. Wir haben gestern Abend den Anfang gemacht, haben grundsätzlich von der Bibel her gesehen, was eigentlich der Begriff letzte Zeit bedeutet, dass er im Wesentlichen bezogen ist auf die Zeit der Wiederkunft Jesu Christi als des Herrn und Richters, als des Königs, der sein Reich aufrichten wird, der die Heidenvölker, die Gottlosen richten wird, der den Überrest Israels retten wird und der damit eben auch den Heilsplan Gottes weiterführt. Und dazu gehört auch die Entrückung der Gemeinde, die Vereinigung der Gemeinde Jesu Christi mit ihrem himmlischen Haupt. Alles dieses ist bezeichnet unter dem Begriff die letzten Tage, die Zeit des Endes. Und heute kommen wir zu einem Thema, das sicherlich nicht so besonders erbaulich und erfreulich scheint, aber es ist sehr wichtig, wenn wir in der letzten Zeit unseren Weg als Christen klar und treu gehen wollen. Es geht darum, was die Bibel sagt über die Entwicklung der Christenheit in der Endzeit. Und ich habe das überschrieben mit den Stichworten Glaubensabfall, Ökumene, Hure, Babylon. Das sind alles ernste Stichworte, Begriffe. Und ich denke, es ist eines der ganz wichtigen Lehren der Bibel, die wir tief verstehen müssen, dass in der letzten Zeit etwas ausreift, was eigentlich schon von Anbeginn angelegt war, ein Geheimnis, so sagt es der Herr Jesus in Matthäus 13, nämlich das Geheimnis, dass unter denen, die sich zu Jesus Christus als Herrn und Erlöser bekennen, ein großer Teil ist, der das nur äußerlich dem Namen nach tut und der in Wirklichkeit nicht wiedergeboren, nicht wirklich echt ist. Und diese unechte Fassadenchristenheit, möchte ich einmal sagen, ist eines der größten geistlichen Nöte und Probleme in der heutigen Zeit. Ich möchte am Anfang mit uns einige Bibelworte lesen, die darauf Bezug nehmen, auf diese Entwicklung, wie sie von der Schrift her auch geweissagt ist. Und zwar möchte ich vor allem auch mal einige Gleichnisse mit uns lesen aus Matthäus 13. In Matthäus 13 bringt der Herr Jesus den Jüngern einige Botschaften über die Geheimnisse des Reiches der Himmel, über Dinge, die über das Himmelreich ausgesagt werden, die verborgen waren, die den Jüngern von den jüdischen Propheten von dem Alten Testament her nicht bekannt waren, die der Herr ihnen neu enthüllt. Und da bezieht sich's auch immer wieder auf diese Zeit des Endes. Ich möchte überspringen das Gleichnis vom Sämann. Wir kennen es, das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, wo der Herr deutlich macht, nicht jeder, der das Wort hört und scheinbar mit einer Bekehrung antwortet, ist echt. Da gibt es solche, die nehmen das Wort gar nicht wirklich auf. Es liegt wie auf einem steinigen Weg und die Vögel picken es weg. Da gibt es solche, die nehmen das Wort auf und am Anfang scheinen sie eifrige Christen zu sein. Und dann kommt es aber so, dass sie keine Wurzel in sich haben, auf dem felsigen Boden sind, wenn es Bedrängnis gibt, fallen sie ab und gehen weg vom Herrn. Und dann gibt es solche, die das Wort hören und aufnehmen und die Sorgen der Weltzeit, der Betrug des Reichtums erstickt das Wort, sodass es unfruchtbar ist. Und alle diese sind im Endeffekt keine echten Christen. Und nur der vierte Teil, das was auf das fruchtbare Erdreich fällt, bringt wirklich Frucht und erweist sich als echt. Also hier auch schon. Es sind viele, die sagen, jawohl, ich nehme das Wort an, ich glaube es. Und es sind nicht so viele, die durch ihr Leben beweisen durch ihre Frucht, dass sie tatsächlich wiedergeboren sind. Und dann lese ich weiter das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Dieses Unkraut, von dem da die Rede ist, der sogenannte Afterweizen oder Lolch, sieht ganz ähnlich aus wie der echte Weizen. Man kann ihn fast nicht unterscheiden, aber im Endeffekt seine Frucht ist giftig, im Gegensatz zu der des echten Weizens. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und wir wissen das ja, wie es weitergeht. Und dann das Gleichnis vom Senfkorn. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Dieses ist zwar unter allen Samen das kleinste, wenn es aber wächst, so wird es größer als die Gartengewächse und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Hier spricht der Herr von einem unnatürlichen Größenwachstum. Normalerweise ist das Senfkorn bestimmt, einen Strauch hervorzubringen. Wenn daraus ein Riesenbaum geworden ist, dann ist es etwas Unnatürliches, eine Größe, die eigentlich so schöpfungsgemäß nicht gedacht war. Und genauso wird das Reich der Himmel sein. Die Christenheit wird eine Größe annehmen, die von Gott nie so vorgesehen war. Was sagt der Herr Jesus über die wahre Größe der wahren Christen? Er sagt: Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat meinem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Die wahre Christenheit ist nie eine große Herde gewesen. Sie ist immer dazu bestimmt gewesen, eine herausgerufene Minderheit aus der Welt zu sein, eine kleine Herde, schwach angefochten, aber in der Kraft des Herrn. Und was daraus geworden ist, ist ein großer Baum. Und da müssten wir jetzt in Hesekiel gehen, in andere Stellen, Daniel, wo der große Baum, in dem die Vögel des Himmels nisten, das ist ein Bild für die Dämonen, für die finsteren Geister, die in diesem großen Baum Wohnung nehmen. Und genauso ist die Christenheit auch tatsächlich geworden, wenn wir sie heute in der Endzeit betrachten. Die katholische Kirche, die evangelische Kirche, auch die Freikirchen sind weithin abgefallen vom Herrn, abgefallen vom Glauben, durchsetzt von Bibelkritik und von bösen Geistern. Ihr Lieben, als ich früher im New Age war und mich mit Zauberei und Meditation beschäftigt habe, ich habe von einem evangelischen Pfarrer in einer evangelischen Erwachsenenbildungseinrichtung Zen-Meditation gelernt. Ich habe von einem katholischen Priester in einer evangelischen Erwachsenenbildungseinrichtung Vorträge über Castaneda und indianische Zauberei gehört, wo das alles uns als positiv verkauft wurde. Und ich habe erst vor kurzem in der Zeitung gelesen, bei uns in Leonberg gibt es einen Pfarrer der evangelischen Kirche, der hat praktisch in seinem Wohnzimmer einen Buddha-Altar eingerichtet. Und jeden Morgen meditiert er vor dem Buddha-Altar, um dann nachher zu seiner Gemeinde zu gehen und ihnen angeblich Jesus Christus zu verkündigen. Das ist genau das, was hier gesagt ist. Ja? Ein großer Baum, in dem die Dämonen, die falschen Geister, die Götzen der Heidenvölker nisten. Das ist nicht mehr die wahre heilige Gemeinde Gottes, sondern die Christenheit ist ein übernatürlich großes Gebilde geworden, wo lauter nicht wiedergeborene Menschen sind und wo der Feind letztlich wirkt. Und dann kommt ein ganz wichtiges Gleichnis, das auch ein Stück zeigt, wie das alles zustande gekommen ist. Vers 33, ein anderes Gleichnis sagte er ihnen: Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in 3 Scheffel Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. Es ist interessant, dass die Theologen und Lehrer dieser falschen Namenschristenheit sagen, das ist ein schönes Beispiel, wie das Christentum sich ausbreitet in der Welt, bis die ganze Welt christlich geworden ist. Das ist interessant. Denn wenn wir von der Bibel her denken und lehren, dann stellen wir fest, überall wo von Sauerteig die Rede ist, und es beginnt beim Passamahl in 2. Mose 13, überall dort haben wir es mit Sünde und Verderbnis zu tun. Sauerteig ist nirgends etwas Gutes. sondern Sauerteig ist ein Bild der bösen Lehre und der bösen sündigen Lebensweise. Und wenn hier also die Rede davon ist, dass in der Gemeinde, im Reich der Himmel, eine Frau kommt und heimlich 3 Scheffel Mehl hineinmischt in den reinen Sauerteig, in 3 Scheffel Mehl hineinmischt, dann zeigt es, wie der Feind durch Verführung, durch falsche Lehre heimlich die wahre apostolische Gemeinde verdorben hat. Und es fing klein an, das fing schon in der Apostelzeit an. Und es ging weiter und weiter. Und was ist das Ende? Der ganze Teig wird irgendwann einmal durchsäuert sein. Ja, das heißt, die Christenheit wird völlig abgefallen sein von dem Herrn am Ende. Und dann wird sie gerichtet. Also hier warnt der Herr Jesus vor Verführung. Und es ist interessant, es wird gesagt, es wird heimlich geschehen. Heimlichkeit ist immer das Zeichen des Wirkens des Satans. Und noch etwas anderes, das können wir auch da lesen. Der Grundsatz Gottes ist für das Volk Gottes Absonderung. Der Grundsatz des Teufels für das Volk Gottes ist Vermischung mit dem Bösen. Und das ist so einfach. Die Bibel sagt es in Galater 5 ganz klar. Irret euch nicht, macht euch nichts vor, betrügt euch nicht. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Das wird also 3-mal betont in der Bibel. Ja? Irret euch nicht. Das heißt, wenn es dem Teufel gelingt, falsche Lehre, Sünde in die Gemeinde hineinzumischen und die Gemeinde trennt sich nicht davon, sondern toleriert es, duldet es, dann ist das Endergebnis 100% sicher. Was ist es? Die ganze Gemeinde wird verdorben, durchsäuert und fällt ab vom Herrn. Es geht nur, der Schutz vor Verführung ist nur dort gegeben, wo man sich trennt und absondert von dem Bösen. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Und deswegen, der Teufel versucht immer, verdorbenes Böses mit Gutem zusammenzumischen. Es sind sicher ein paar da, die auch von der Landwirtschaft und dem Gartentum was verstehen. Wenn ich 100 gute Äpfel habe und 2 schlechte, faule Äpfel mit drunter mische, was passiert? Hoffentlich werden doch die 100 guten Äpfel die 2 faulen Äpfel so beeinflussen, dass sie gut werden, oder? Nein. Seltsam, ne? Es passiert einfach nicht, sondern es ist umgekehrt. Diese 2 faulen Äpfel werden bewirken, dass die 100 Guten am Ende auch verfault sind. Und genau so ist es im Geistlichen. Das ist ein Gesetz, das wirkt. Und deswegen, wenn wir uns jetzt anschauen, wie hat sich eigentlich die Gemeinde in der Endzeit entwickelt, dann müssen wir mit diesen Realitäten rechnen und uns anschauen, was ist in der Geschichte passiert. Zu Pfingsten, wir haben gestern das kurz erwähnt, ist durch das mächtige Wirken des Heiligen Geistes etwas Neues entstanden. Dort, wo vorher das Volk Israel, das alte Volk des Bundes war, hat Gott seine Gemeinde geschaffen. Eine neue Körperschaft, ein neues heiliges Volk, der Leib des Christus, durch den Heiligen Geist gewirkt, getauft, herausgeholt aus der Welt und geheiligt für Christus, eins gemacht mit dem Haupt im Himmel, die Gemeinde Gottes, die Gemeinde Jesu Christi, ein geistlicher Organismus aus Wiedergeborenen. Die Bibel sagt es in 1. Petrus 2, dieser Bau, dieser Tempel, dieser neue Tempel wird gebaut aus lebendigen Steinen, nicht aus Toten. Und ein lebendiger Stein, das ist ein Widerspruch in sich, aber geistlich heißt es, einer, der vorher tot war in Sünden, ist lebendig geworden durch die Wiedergeburt. Und dann erst kann er ein Stein sein, der für den Bau der Gemeinde Gottes taugt. Weißt du, du kannst äußerlich in der Gemeinde Gottes drin sein als ein Mitglied irgendwo in einer biblischen Gemeinde. Aber wenn du nicht wiedergeboren bist, wenn du nicht diese Erneuerung durch die Innewohnung des Herrn Jesus Christus erfahren hast, dann bist du kein lebendiger Stein. Du gehörst nicht wirklich zu der wahren Gemeinde dazu. Es gibt also eine äußerliche Gestalt des Reiches Gottes, da gehört jeder dazu, der das christliche Bekenntnis ablegt. Ja? Jeder kann sich taufen lassen mit Wasser, ja? Und sagen, ich glaube an Jesus Christus. Aber nicht jeder meint es wirklich ernst. Leider. Ja? Und deswegen gibt es einen Unterschied zwischen der bekennenden äußeren Kirche und der wahren Gemeinde, die nur aus den Wiedergeborenen besteht. Und am Anfang war es so, dass im Wesentlichen alle, die sich da bekehrt hatten, die zum Glauben kamen, auch wirklich echt waren. Wir wissen aber, wir sehen schon bei Simon dem Zauberer, dass sich schon am Anfang auch Unechte auch mit eingeschlichen haben, die zwar bekannt haben, die aber nicht wirklich gereinigt waren, ihrem Herzen nicht wirklich gläubig waren. Und der Punkt war, dass diese Gemeinde getragen wurde, erbaut wurde von der Lehre der Apostel. Und die Apostel haben auch ganz klar gelehrt, die Leute, die nicht die Apostellehre vertreten, die böse Lehren bringen oder die Sünde in die Gemeinde hineintragen, die müssen ausgeschlossen werden. Gemeindezucht und Absonderung von Bösem war das Fundament der wahren Gemeinde Jesu Christi in der apostolischen Urgemeinde. Wir lesen aber bereits am Ende der Apostelzeit, dass Gott schon den Aposteln gezeigt hatte, dass diese apostolische Gemeinde nicht lange so in dieser Reinheit bestehen konnte. Sie war damals schon angefochten von Irrlehren. Wir wissen das. Viele Briefe, der Galaterbrief, der Kolosserbrief, der erste Johannesbrief, sind geschrieben worden, weil damals in der Gemeinde böse, verkehrte Lehren aufgetreten waren. Paulus hat dagegen gekämpft. Petrus und Johannes, sie haben gekämpft in ihren Briefen, um die Wahrheit Gottes zu verteidigen gegen die Verdrehung. Und deshalb wurde das Ganze auch in der apostolischen Zeit noch in Grenzen gehalten. Aber wir lesen einmal Apostelgeschichte 20, was dort der Geist Gottes durch Paulus für die nachapostolische Zeit geweissagt hat. Ich habe das gestern schon erwähnt. Apostelgeschichte 20, ab Vers 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Das ist Aufgabe der Ältesten, die durch den Heiligen Geist eingesetzt sind. Die Bibel kennt keine Bischöfe, keine irgendwelchen Obergremien, keine menschlich eingesetzten Dirigenten, Lehrer und Aufseher, sondern sie kennt nur vom Heiligen Geist eingesetzte Aufseher, Älteste, Hirten, und die haben die Aufgabe, die Gemeinde zu hüten. Denn das weiß ich, Vers 29, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Eine ernste Sache. Paulus sieht im Geiste voraus, dass wenn die Apostel einmal nicht mehr wären, dass dann falsche Lehrer, Verführer in diese Gemeinde eindringen würden und sie würden die Herde verwüsten. Erschreckend, diese Aussicht, und doch so real und ernst. Genauso 1. Timotheus 4, eine ganz wichtige Stelle, wenn wir über die Verführung in der letzten Zeit genauer Bescheid wissen wollen. 1. Timotheus 4, ab Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Nun, für den Kenner der Geschichte der Gemeinde ist es ein ganz klarer Hinweis. Wer hat in den nachapostolischen Jahrhunderten verboten zu heiraten? Es war die katholische Kirche, der Klerus, der gesagt hat, die Priester müssen ledig bleiben, dürfen nicht heiraten. Und genauso haben sie Speiseverbote aufgenommen, gesetzliche Regelungen, die in der Schrift nirgends für die Gemeinde vorgesehen waren. Also es wird Verderbnis geben, die geht aus von bösen Geistern und sie geschieht durch Lügenredner, durch im Gewissen gebrandmarkte Irrlehrer. Wir lesen noch aus dem 2. Petrusbrief diese weitere Stelle, die uns warnt. 2. Petrus 2, Abvers 1. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen. Wieder heimlich. Unter der Hand, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen, und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen, und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Und um ihretwegen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Also auch hier eine ganz klare prophetische Aussage. Nach der Apostelzeit kommen Verführer in die Gemeinde und verderben und bringen viele dazu, auf dem falschen Weg mitzugehen. Und genau das ist auch geschehen, wenn wir die Geschichte der Gemeinde nachschauen. Nach dem ersten apostolischen Jahrhundert kam ganz schnell die geistliche Verderbnis in die apostolische Gemeinde hinein. Schon anfangs des 2. Jahrhunderts, in der Mitte des 2. Jahrhunderts, finden wir solche Dinge wie den Klerikalismus. Das heißt, dass plötzlich man gesagt hat, nur noch die philosophisch Eingeweihten, die besonders die Schrift studiert haben, dürfen Ämter ausüben in der Kirche. Und das einfache Volk, die Laien, die müssen davon wegbleiben. Und die Kleriker, das wurden dann die Bischöfe am Ende, die Presbyter, das wurden praktisch die Aufseher und Diktatoren über das Volk. Und das einfache Volk Gottes wurde mehr und mehr entmündigt und das biblische Gemeindeleben wurde erstickt. Und umgekehrt haben diese falschen Lehrer griechische Philosophie und Heidentum in die Gemeinde hineingebracht. Wir finden schon im 2., 3. Jahrhundert, dass man anfing daran zu glauben, dass Reliquien Überbleibsel von sogenannten Heiligen heilen könnten. Und wir finden, dass diese ganzen abergläubischen, heidnischen Elemente der katholischen Irrlehre mehr und mehr eindringen in diese ehemalige reine Gemeinde, sodass in den ersten 3 Jahrhunderten ein ganz starker und massiver Verderbnisprozess stattgefunden hatte. Und das Problem war, das Evangelium wurde auch verkürzt und verengt. Man hat zum Beispiel eine solche falsche Tauflehre gehabt damals, dass man gesagt hat, alle Sünden, die vor der Taufe begangen werden, die können vergeben werden. Aber alles, was danach kommt, wenn du da sündigst, dann gehst du deswegen wieder verloren. Das Ergebnis war, dass die Christen sich haben nicht mehr taufen lassen, sofort nach ihrer Bekehrung, sondern sie haben die Taufe möglichst lange rausgezögert. Erst kurz vor ihrem Tod haben sie sich dann taufen lassen, damit sie nicht in Gefahr kämen, durch die Sünden nach der Taufe irgendwie nochmal verloren zu gehen. Ja? Und so wurde das wahre, klare Evangelium ganz rasch durch menschliche Zusätze verdunkelt. Dann kam die Gedanke des Priestertums auf, eine schwerwiegende Irrlehre. Die Bibel zeigt ganz klar, die wahre Gemeinde ist zusammengesetzt aus lauter Priestern. Da gibt es nicht Oberpriester, sondern jeder Gläubige ist ein Priester Gottes, der Gott dienen darf im Geist. Aber diese Irrlehrer haben dann herausgebracht, dass praktisch man ein besonderes Priestertum bräuchte, das extra nochmal Opfer opfern müsste, damit die Sünden vergeben würden. Das ist eine bösartige Irrlehre. Das bedeutet, dass das einmalige Opfer des einzigen hohen Priesters Jesus Christus zunichte gemacht wurde. Ja? Die Bibel hat gesagt, der Herr Jesus hat ein für alle Mal am Kreuz das Sühnopfer für alle dargebracht. Und jeder, der einfältig an dieses Opfer glaubt, der empfängt Vergebung der Sünden. Und wenn ein Christ danach sündigt, dann hat er einen barmherzigen hohen Priester. Wenn er ihm seine Sünden bekennt, dann wird er gereinigt. Und im Lauf der Zeit hat diese falsche Schicht der Kleriker, diese Irrlehrer haben dann gelehrt, nein, du hast keine Vergebung der Sünden, wenn du nicht zu einem Priester gehst, zu einem besonders geheiligten Mann, der über dir steht, und der muss dann nochmal ein Opfer bringen, und ohne das hast du keine Sünden vergeben. Und so wurde das einfache Volk der Gläubigen gebunden an eine Kaste von verfinsterten, falschen Priestern und Mittlern. Die Bibel sagt, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch Christus Jesus. Und die katholische Kirche hat gesagt, du brauchst menschliche Mittler. Du brauchst den Priester. Du brauchst die Eucharistie. Du brauchst die letzte Ölung. Das kam alles Schritt für Schritt dazu, immer mehr religiöse Vorschriften, die letztlich die Botschaft der Gnade und des Heils in Christus verdorben haben, verdreht haben, sodass ein falsches Evangelium rauskam, ein falscher Jesus, der immer wieder geopfert werden musste in der Eucharistie. Es hat sich alles im Laufe der Jahrhunderte entwickelt, ein System von Irrlehren. Und letztlich hat die katholische Kirche das Evangelium völlig verkehrt, indem sie im Endeffekt gelehrt hat, der Mensch kann nur gerettet werden, wenn er in die Kirche eintritt, wenn er die Sakramente empfängt. Das waren wirksame Handlungen, die Priester alleine vollbringen konnten und die angeblich den Gläubigen retten würden. Das eine wichtigste und teuflischste Sakrament von allem war die Kindertaufe. Ihr Lieben, die Bibel sagt etwas ganz Klares über die Taufe. Die Bibel sagt ganz klar, dass jemand erst gläubig sein muss, dass er erst von Herzen selber vor Gott die Entscheidung treffen muss, sich zu bekehren, und dann erst kann er getauft werden, weil die Taufe ein Zeichen ist. Die Taufe ist nicht etwas, was uns in irgendeiner Form vor Gott in den Himmel bringt und gerecht macht vor Gott, sondern die Taufe ist ein Zeichen für die empfangene und erfahrene Wiedergeburt. Und dann bekennt sich der Gläubige zu Christus. Aber die falschen Lehrer der katholischen Kirche haben aus der Taufe eine magisch wirksame Handlung gemacht und haben gesagt, wenn ein richtiger Priester das Weihwasser über ein Kind spritzt, dann wird es damit zu einem Kind Gottes und wiedergeboren und gerettet. Und das ist eine Lehre des Teufels. Es bedeutet nämlich, dass den Menschen verdunkelt wurde, dass sie persönlich sich bekehren müssen und gläubig werden müssen an den Herrn, damit sie in den Himmel kommen und gerettet werden. Es wurde ihnen gesagt, dass die Priester ihnen die Sünden erlassen können. Dabei sagt die Bibel ganz klar, es kann niemand Sünden vergeben als Gott allein. Und er tut es nicht, wenn irgendein Priester etwas murmelt, sondern er tut es dann, wenn der Mensch zu Christus kommt und seine Sünden Christus bringt und gläubig wird. Dann werden ihm die Sünden vergeben, ohne Vermittlung einer menschlichen Priesterschaft. Und so wurde das Ganze ein finsteres System der Herrschaft über die Seelen, das immer mehr ausgebaut wurde und immer mehr heidnische Zauberei und Magie enthalten hat. Diese Sakramentenlehre kommt nicht aus der Bibel, sondern die Sakramentenlehre kommt aus den babylonischen Mysterienreligionen, aus diesen Geheimkulten und Religionen, in denen man auch eine Initiation, eine Einweihung brauchte und verschiedene Handlungen, um von einem Grad zum nächsten religiös aufzusteigen. Aber das ist der Bibel völlig fremd. Und so entstand im Laufe des 2. bis 4. Jahrhunderts ein magische Pseudokirche, eine Scheinkirche, die immer deutlicher antichristlich wurde. Das heißt, antichristlich heißt ja auch anstatt von Christus. Und die Kirche, die Menschen haben sich an die Stelle von Christus gesetzt. Noch einmal, ich habe es schon mal gesagt, es gibt in der Bibel nur einen, der rettet, und das ist Christus Jesus, der Herr, der Sohn Gottes, der Mensch wurde, der gekreuzigt und auferstanden ist und im Himmel aufgefahren ist. Kein Mensch kann retten, kein Mensch kann Heil vermitteln, kein Mensch kann Sünden vergeben. Aber durch diese Verdrehung der katholischen Kirche hat sich der Klerus, die Priesterschaft und dann auch zum Schluss der Papst an die Stelle von Jesus Christus gesetzt. Und sie haben auch Ehre empfangen von Menschen. Der Herr sagt, nennt niemand euren Vater. Einer ist euer Vater. Und was machen die Katholiken? Was heißt Papst? Lateinisch Papa, der Vater, ja, der heilige Vater. Das ist eine Lästerung Gottes. Ja. Menschen haben sich an die Stelle des lebendigen Gottes gestellt. Sie haben eine Herrschaft über die Menschenseelen aufgerichtet, die erschreckend war. Mit der Beichte haben die Priester die Menschen beherrscht und aufs Furchtbarste verdorben. Sie haben sie ja gezwungen, alle ihre Sünden zu beichten. Das heißt, der Priester am Ort wusste von jedem genau, wer Dreck am Stecken hatte, und konnte jeden entsprechend steuern und unter Druck bringen. eine Macht über die Seelen, etwas ganz Entartetes. Heute wird die katholische Kirche von vielen Evangelikalen verharmlost und verfälscht dargestellt. Sie ist absolut nicht christlich, sie ist antichristlich. Sie ist aus der Hölle geboren, um das mal ganz klar zu sagen. Sie ist ein System des Teufels, das nichts mit dem wahren Herrn Jesus Christus und der biblischen Wahrheit zu tun hat. Und diese Dinge werden heute verdunkelt und man versucht es so darzustellen, ja, wir sind doch alle Christen. Die einen glauben halt ein bisschen so und die anderen glauben halt ein bisschen so. Ja? Aber ihr Lieben, so haben die frühen Christen nicht gedacht. Denn wir müssen eines sehen, es gab ja immer noch wahre Gläubige. Aber diese wahren Gläubigen, sie wurden von dieser Hurenkirche, von dieser verdorbenen katholischen Kirche ab einem ganz bestimmten Punkt blutig verfolgt. Und was war das für ein Punkt? Was war der Höhepunkt der Verderbnis und der Bosheit in der katholischen Kirche? Das war die sogenannte konstantinische Wende. Bis ins dritte Jahrhundert hinein gab es immer noch etwas, denke ich, auch einen Anteil von echten Gläubigen. Die Kirche war eine verfolgte Kirche, blutig verfolgt sogar von den heidnischen Herrschern. Aber dann ab 340, etwa Mitte des vierten Jahrhunderts, kam der Umschwung, dass einer der grausamen, blutrünstigen römischen Kaiser zu dem Ergebnis kam, dass die ganzen heidnischen Religionen ihre Bindekraft für die Massen verloren hatten, dass eine aufstrebende Religion am besten geeignet wäre, das römische Reich zu stabilisieren und die Herrschaft über die Menschenseelen zu sichern. Und das war die katholische Kirche, die damals schon verdorben genug war. Und so hat Konstantin, dieser Kaiser, die katholische Kirche aus der Verfolgung befreit und hat sie zur Staatskirche gemacht. Das heißt, jeder, der irgendetwas werden wollte im Römischen Reich, musste von da an Christ werden und sich mit den Lippen zum Christentum bekennen. Das hat letztlich der katholischen Kirche den Rest gegeben, dass letztlich sie völlig umgewandelt wurde in ein finsteres, verdorbenes Gebilde, antichristliches Gebilde. Ja, die Hure Babylon, das ist der Beginn der Hure Babylon, das Bündnis der Kirche mit der weltlichen Macht. Die Frau, die auf dem Tier sitzt und das Tier steht in Verbindung mit der Stadt mit den sieben Hügeln. Offenbarung 17. Ja, das sind die Zusammenhänge. Die römische Kirche wurde zur Hure Babylon, zum Kern der Hure Babylon. Und sie hat in der Folgezeit eine unheilvolle, schreckliche Rolle gespielt in der politischen Machtausübung. Sie hat Könige und Kaiser abgesetzt und eingesetzt. Sie hat Völker mit dem Schwert angeblich evangelisiert. Ja, sie einfach blutig unterworfen, gesagt, entweder ihr werdet Christen oder wir schlachten euch alle ab. Ist das etwa im Sinne des Herrn Jesus Christus gewesen? Aber ganz gewiss nicht. Ja? So hat diese Kirche unsagbar viel Leid und Böses angerichtet. Und einer dieser Handlungen, als diese Kirche die Macht hatte, war, dass sie die wahren Gläubigen blutig verfolgt hat. Wir wissen, dass es von dem ersten Jahrhundert an unabhängige Gemeinden gab, die nicht unter der Herrschaft der römischen Bischöfe und dieses Kirchensystems standen. Und diese Gemeinden, diese Christen, die wurden ganz bald blutig verfolgt, sie wurden verboten, es wurde ihnen verboten, sich zu versammeln, ihre Bibeln wurden vernichtet. Die römische Kirche wollte die Weltherrschaft, sie wollte, dass kein anderer im Namen Jesu Christi etwas sagen konnte, außer das, was sie zu bestimmen hatten. Und deswegen ist die Geschichte der wahren Gemeinde über viele Jahrhunderte weg eine Leidensgeschichte gewesen der Verfolgung und der Ermordung durch die römischen Diktatoren, durch die römische Kirche, die falsche Christenheit, die Kirche des Satans, die Synagoge des Satans. Ich glaube, dass wir diesen Begriff aus den Sendschreiben sehr gut auf die katholische Kirche anwenden können. Ja, und von daher gesehen ist es so gewesen, dass eine ganze Zeit lang Finsternis über Europa herrschte. Diese Kirche hat den Menschen das Licht weggenommen. Sie hat verboten, dass die Bibel gelesen werden sollte. Sie hat letztlich verhindert, dass es Bibeln in den Volkssprachen geben sollte, sondern sie hat dafür gesorgt, dass in den Messen nur die lateinische Bibel gelesen wurde, die kein Mensch verstanden hat, sodass die Menschen kein Licht hatten von dem wahren Evangelium. Und dann kam der Punkt, wo Gott noch einmal Gnade gegeben hat, Erweckung gegeben hat, und das war die Reformationszeit, wo das echte Evangelium und die Bibel zum Durchbruch kam noch einmal. Und das müssen wir wirklich sehen, wie groß und wunderbar auch dieses Wirken Gottes war. Gott hat die Reformatoren dazu gebraucht, das Licht des Evangeliums und die Heilige Schrift den Menschen zu bringen. Zugleich kam auch diese Strömung der wahren Gemeinde deutlicher zum Ausdruck durch die Täufer. Die Täufer waren diejenigen, die biblischen Täufer, nicht die Münsteraner Sektierer. Das waren eigentlich die Vertreter des wahren, echten Christentums in der Reformationszeit. Man kann das kurz sagen, die Reformatoren hatten wirklich Gottes Segen und hatten etwas Gutes getan, indem sie die Bibel übersetzt haben in die Landessprachen, indem sie das biblische Evangelium von der Errettung allein durch den Glauben verkündigt haben und verbreitet haben. Und doch muss man sagen, die protestantische Reformation ist stecken geblieben. Sie ist nicht zu einem vollen Bruch mit der Hure Babylon durchgedrungen, sondern man hat immer noch an zwei ganz wichtigen Dingen festgehalten, die letztlich unbiblisch sind und eine Verfälschung des wahren Christentums bedeutet haben. Erstens, man hat festgehalten an dem unheiligen Bündnis zwischen Thron und Altar. Auch die evangelischen Kirchen stützten sich auf die Obrigkeit und waren Werkzeuge der Obrigkeit zur Kontrolle der Menschen. Und das andere war, die evangelische Kirche hat zwei Sakramente von den sieben katholischen behalten. Und das ist falsch gewesen, unbiblisch. Nämlich das Taufsakrament und das Sakrament des Abendmahls zur Sündenvergebung. Beides ist eine unbiblische Lehre. Wir bekommen keine Sündenvergebung, wenn wir am Abendmahl teilnehmen. Ja, das wäre Magie. Eine Handlung wäscht mich rein. Was wäscht mich rein? Mein Glaube an den Herrn Jesus Christus und mein Bekenntnis der Sünde, nichts anderes. Ja? Das Mahl des Herrn ist ein Erinnerungsmahl an das vollbrachte Sühnopfer und die Taufe ist ein Zeichen. Aber trotzdem, die evangelische Kirche hat die Kindertaufe behalten und ist deswegen auch mitverantwortlich, dass viele Millionen Menschen ungerettet in die Hölle gekommen sind, weil sie geglaubt haben, ja, ich bin doch Christ, ich habe mich doch als Kind taufen lassen. Ich bin doch kein Heide. Dabei waren sie geistlich gesehen immer noch Heiden, weil sie nicht wiedergeboren waren. Und so ist eigentlich die Reformation sozusagen halb stecken geblieben. Und die wahren Gläubigen waren in dieser Zeit die Täufer. Und wir sehen, dass die Täufergemeinden genauso blutig verfolgt wurden, und zwar schandbarerweise von den Evangelischen genauso wie von den Katholischen. Ja? Also die wahre Gemeinde wurde verfolgt, auch in der Reformationszeit. Es kam das Licht des Evangeliums zu vielen Menschen, sie wurden gläubig, aber die evangelische Kirche hat die biblische Lehre von der Gemeinde verleugnet. Nämlich, dass die Gemeinde eine abgesonderte, heilige Gemeinschaft der wahren, wiedergeborenen Gläubigen ist. Der Luther stand kurz davor, das zu erkennen. Aber das hätte bedeutet, dass er die Macht nicht bekommen hätte, dass er die Fürsten nicht auf seiner Seite gehabt hätte, dass er genauso verfolgt geworden wäre wie eben die Täufer auch. Und darauf war er zurückgeschreckt. Er wollte einen Kompromiss mit der Macht und er wollte die Volkskirche behalten. Und das war ein großer Fehler, aus biblischer Sicht gesehen. So haben wir also bis in das heutige Zeitalter hinein die Situation, dass wir große Gebilde von Volkskirchen haben, die letztlich nicht der wahren Gemeinde Jesu Christi entsprechen. Die katholische Kirche ist eine durch und durch verdorbene antichristliche Kirche. Die evangelische Kirche hatte zum Teil schon noch Gläubige und hat auch heute noch Gläubige in ihren Reihen. Das muss man klar sehen. Aber sie ist nicht nach den Gedanken Gottes und sie ist durch diese Sakramentenlehre und andere Dinge immer noch ein Stück auch mit dem babylonischen System, mit der Hure Babylon verbunden. Sie ist nicht ein Ausdruck der wahren biblischen Gemeinde. In der evangelischen Kirche ist das vermischt, was auseinandergehört. nämlich Gläubige und Ungläubige, Licht und Finsternis, Christus und Belial. Und deswegen ist es auch nicht biblisch, wenn Christen in dieser Kirche bleiben. Sie sind nicht anders belehrt, sie wissen es oft nicht anders, aber nach den Gedanken Gottes müssten sie sich absondern. Ich lese mal diesen Vers, wir werden da heute Abend noch drauf kommen, aus 2. Korinther 6, wo das steht. Das ist eigentlich die Stelle, die die evangelische Kirche als unbiblisch entlarvt. 2. Korinther 6, Vers 14, folgende. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Seid nicht mit ihnen zusammengespannt. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein, also mit dem Satan? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und jetzt kommt es, darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Also Gottes Wort sagt, dort wo ihr in einer unbiblischen Vermischung seid, wo Licht und Finsternis ist, wo ihr einen Prediger habt, der selber nicht an das Wort Gottes glaubte, der sagt, es sind doch Märchen, dass Jesus Christus von einer Jungfrau geboren wurde und was man nicht alles hört von evangelischen Kanzeln. Dort hast du nichts verloren, gehe hinaus von dort, sondere dich ab. Du hast nur mit denen zusammen zu sein, die wahre Gläubige sind, die wiedergeboren sind. Und gegen dieses Gebot verstoßen leider viele Christen, die meinen, sie müssten noch in der evangelischen Landeskirche bleiben. Letztlich sind auch viele Freikirchen wie die Baptisten und Methodisten genauso Teil dieses babylonischen Systems geworden. Sie sind auch eine Vermischung von Gläubigen und Ungläubigen, von Bibelkritikern und echten Kindern Gottes. Und das ist nicht nach den Gedanken Gottes. Die wahre Gemeinde sollte sich nach den Vorschriften des Neuen Testaments abgesondert versammeln. Das war immer der Gedanke Gottes. Und die echten Gläubigen, die wirklich voll gehorsam waren, haben es auch immer so gehalten. Ja? Und dann kamen die, die im Kompromiss gelebt haben, in der Vermischung gelebt haben. Ja? Aber nach den Gedanken Gottes war das von vornherein so, dass diese Vermischung mit Babylon, die Vermischung mit dem Heidentum nicht rechtens war vor Gott. Also wenn wir heute sehen, die Gemeindeszene, dann sehen wir, dass es solche Gemeinden gibt und solche Gläubige, die die biblischen Richtlinien befolgen, die wirklich sich versammeln in biblischen Gemeinden, die unabhängig sind von der weltlichen Obrigkeit und unabhängig sind von den heidnischen Religionen, auch der falschen Christenheit. Und dann gibt es Gläubige, die noch in der großen Namenschristenheit in Babylon drin sind und die, denen Gott eigentlich sagt, geht hinaus von dort und sondert euch ab und reinigt euch. Ja? Es ist also eine Uneinigkeit, eine Vermischung da, ja. Auf der einen Seite gibt es sicher noch viele Gläubige, auch in den landeskirchlichen Gemeinschaften, die in Kirchengemeinden gehen, obwohl dort keine gläubigen Pfarrer oft sind, obwohl sie dort keine wirkliche Nahrung für ihr Leben bekommen, aber die einfach trotzdem das nicht verstehen, dass Gott will, dass sie sich absondern und dass sie mit den wahren Gläubigen den Platz außerhalb des Lagers einnehmen. Das ist nämlich der Punkt, wo wir hingehören. Nicht in Jerusalem in den Mauern, sondern außerhalb des Lagers, dort, wo der Herr selber auch war. Ja? Und dann gibt es eben solche, die wirklich den Weg klar gehen, unvermischt. Und die werden in der heutigen Zeit sehr angefochten. Da werden wir jetzt dann noch drauf kommen, im zweiten Teil meines Vortrags. Es geht nämlich jetzt auch darum, was passiert in der Endzeit. Wohin laufen die Entwicklungen, in denen wir heute stehen? Was für ein Ziel gibt es da von der Schrift her für diese letzte Zeit? Dazu möchte ich einfach mal einige Stellen lesen aus der Offenbarung. Dort wird uns ein Gebilde gezeigt, wie es in der Endzeit ausgereift ist, das jeden Christen erschrecken muss. Ich lese mal Offenbarung 17, ab Vers 1. Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir: Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht oder Hurerei getrieben haben und von deren Wein der Hurerei die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben: Geheimnis, Babylon die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu, und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Und der Engel sprach zu mir: Warum verwunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, das die sieben Köpfe und die zehn Hörner hat. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr, und es wird aus dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen. Und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. Hier ist Verstand nötig, der Weisheit hat. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt, und es sind sieben Könige. Und das geht dann weiter. Aber das mal, um zu zeigen, wie dieses prophetische Bild hier diese Hure darstellt. Zunächst mal, was ist die Hure? Nun, wir finden im nächsten, im Kapitel 19, den Gegensatz dazu, nämlich die Braut des Lammes, die wahre Gemeinde, die heilige Gemeinde. Wir haben heute Morgen gehört von der keuschen Jungfrau. Und das ist genau das Gegenbild. Die Hure ist die abtrünnig gewordene Namenschristenheit, so wie auch Israel, als es sich dem Götzendienst ausgeliefert hat, bezeichnet wurde als Hure, als eine untreu gewordene Frau, die sich den anderen Göttern ausgeliefert hat. So ist auch die Namenschristenheit, die katholische Kirche im Wesentlichen. Sie hat sich den Götzen ausgeliefert, ist dem Herrn untreu geworden und ist damit zur Hure geworden. Und von dieser Hure, von dieser untreuen Frau heißt es, dass die Könige der Erde Unzucht oder Hurerei mit ihr getrieben haben und deren Wein der Hurerei durch ihn sind die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden. Das heißt, dass dieses Kirchengebilde die ganze Erde, all die Mächtigen hineinbringt in einen Taumel des Götzendienstes und der Zauberei. In Kapitel 18 wird geredet von den Zaubereien dieser Hure, durch die die Völker verführt wurden. Ja? Und letztlich sind die ganzen Mysterien und die ganzen Sakramente, auf denen die katholische Kirche aufbaut, sind Zauberei, sind Magie. Ja? Also eine Handlung wird vollführt und durch die werde ich gerettet. Eine Handlung wird vollführt und durch die komme ich in den Himmel und wir werden irgendwelche Sünden vergeben, weil ein Mensch eine ganz bestimmte Handlung ausführt. Das ist Zauberei, das ist nicht Glaube, sondern das Gegenteil davon. Ja, also diese Hure ist also ein Gebilde, ein religiöses Gebilde, das die ganze Menschheit verführt hat und in seinen Einfluss gebracht hat. Und es ist interessant, die Frau sitzt auf einem scharlachroten Tier und das Rot, Purpur und Scharlach war die Farbe der Könige und der Kaiser, die Farbe der Mächtigen, gerade auch im Römischen Reich. Und wenn wir uns das anschauen, Vers 4, und wir sehen einen Papst in seinem vollen Ornat, dann kommt es ganz genau hin, gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen, einen goldenen Becher hat es in ihrer Hand, voll von den Gräueln und der Unreinheit ihrer Hurerei. Also wir sehen hier den Prunk, die völlig unbiblische, ungeistliche Prachtentfaltung der Hurenkirche. Die wahre Gemeinde war arm und verfolgt. Der Herr Jesus selber hatte nicht, wo er sein Haupt hinlegen sollte. Und er hat den Jüngern gesagt, wenn ihr hinausgeht, das Evangelium zu verkündigen, dann nehmt nicht zwei Gewänder mit. Ja? Geht barfuß, nehmt kein Geldbeutel mit. Ja? Und genau das Gegenteil tut die Hure. Sie prunkt mit ihrer Macht und Pracht und ihrem Reichtum. Sie beeindruckt die Menschen mit ihren großen Kathedralen und ihren Gebäuden und ihrem ganzen Ritual. Das ist tiefstes Heidentum, hat mit Christentum nichts zu tun. Es ist ein Geheimnis, ein Mysterium. Und das erinnert uns daran, zusammen mit Babylon, dass die katholische Kirche zutiefst verbunden ist mit den uralten Mysterienreligionen, mit den Geheimreligionen der eingeweihten Heiden, die zurückgeht auf Babel. Wenn wir in der Bibel anschauen, wo hat eigentlich die Rebellion der Menschen gegen Gott zum ersten Mal weltweiten Maßstab angenommen? Dann kommen wir zurück auf Babel, die große Stadt, wo ein Turm gebaut wurde, der bis in den Himmel reichen sollte. Und es hat ganz offensichtlich religiöse und magische Bedeutung. Wir wissen, dass die babylonische Götzenreligion Zikkurate hatte. Das waren treppenartige Türme, die in den Himmel reichten und die sozusagen die Verbindung zum Himmel herstellen sollten. Und es hing alles zusammen mit Astrologie und anderen zauberischen Aberglauben dieser Heidenvölker. Und genau hier zeigt das Wort Gottes, dass diese Hure, diese Endzeitkirche, dass sie Verbindung hat bis zum Anfang, bis zum Turmbau von Babel und eingeweiht ist in die Geheimnisse der Falschreligion des Satans. Ja? Wir finden, es gibt da Bücher, die das etwas genauer beschreiben, dass viele Elemente der katholischen Kirche, auch viele Bildsymbole, zurückgehen und sich verfolgen lassen und Ähnlichkeit haben mit den alten Symbolen Babylons. Und deshalb ist es auch eine Religion, die letztlich heidnisch ist, aber einen christlichen Anschein hat und Macht ausübt über die Menschen. Und wir sehen eben auch, die Frau reitet auf dem Tier. Das heißt, diese religiöse Macht bedient sich der weltlichen Macht. Die Tiere sind in der Offenbarung, wie auch im Buch Daniel, Bilder für Weltreiche, für Weltherrschaften und Könige. Ja? Sodass also hier die Rede ist von einem unheiligen Bündnis einer religiösen Weltmacht mit einer politischen Weltmacht. Und genau das wird am Ende der Zeit geschehen. Wir müssen uns auch bewusst machen, das ist noch nicht im vollen Umfang erreicht. Die katholische Kirche hat noch keinen wirklich Welteinfluss. Der ist erst auf dem Weg dahin. Und wir sehen auch von der Entwicklung der ganzen Politik her, dass am Ende der Zeiten es darauf hinausläuft, dass es eine Welteinheitsreligion geben muss, die der Weltherrschaft des Antichristen dienlich ist. Wir sehen auch heute, wie immer mehr Leute sagen, es kann nicht angehen, dass es immer so viele verschiedene Religionen gibt. Da entsteht nur Unfrieden und Krieg. Der Islam beweist es ja scheinbar. Ja? Und deswegen, alle Religionen müssen eins werden und müssen sich darauf besinnen, dass sie sowieso denselben Gott anbeten und dasselbe wollen. Und dann erst wird Frieden werden, wenn alle Religionen verschmolzen sind. Und genau darauf zielt es hin. Und es wird geschehen unter der Vorherrschaft der katholischen Kirche. Wir sehen das heute schon, wenn der Papst nach Assisi einlädt und dann werden die Hindus und die Moslems und die Buddhisten beten zusammen für den Frieden. Sie rufen ihre Dämonen an und die katholischen Kirchenvertreter rufen im Grund auch einen falschen Jesus an. Aber es ist eine furchtbare Vermischung. Aber genau das ist das Ziel, eine große religiöse Welteinheit aller Religionen, wo dann letztlich alles drauf rausläuft, die Menschen zu beherrschen, die Menschen zu kontrollieren durch eine Einheitsreligion. Und dieses Endstadium der Hure Babylon, das ist das Ziel. Und wenn wir jetzt in die Gegenwart schauen, dann sehen wir, wie genau an diesem Ziel gezielt und bewusst gearbeitet wird. Und zwar von Seiten der katholischen Kirche, Durch das Zweite Vatikanische Konzil wurde ganz bewusst verkündet, wir wollen die Wiedervereinigung mit all den getrennten Brüdern, mit den evangelischen Kirchen und den Freikirchen und den Pfingstlern und Charismatikern, wir wollen sie alle wieder zurückhaben in den Schoß der Kirche. Vereinigung aller Christen. Aber darüber hinaus hat die katholische Kirche auch Irrlehren verbreitet und beschlossen, die darauf hinauslaufen, dass man auch den Dialog mit den Weltreligionen führt. Und die katholische Kirche lehrt inzwischen solche Dinge, wie dass ein aufrichtiger Buddhist und Moslem, der wirklich Gott sucht, auch gerettet wird und auch in den Himmel kommt, auch wenn er sich nicht bekehrt und nicht gläubig wird an den Herrn Jesus. Das ist die Brücke, die lehrmäßige Brücke zur Welteinheitsreligion, dass alles vermischt und zusammengemischt werden soll in einer großen Einheit. Und das ist ein Gräuel vor Gott. Das verleugnet die Wahrheit Gottes, es verleugnet die Wahrheit des Evangeliums, es verleugnet den Herrn Jesus Christus als den einzigen Weg, die einzige Wahrheit und das einzige Leben. Das muss man ganz klar sehen. Darauf läuft die ganze Entwicklung hinaus, dass die Wahrheit der Bibel verleugnet wird, dass das echte Evangelium verleugnet wird und dass ein falsches Evangelium dargebracht wird. Das heißt, wenn wir nur alle aufrichtig sind und Gott suchen, dann rettet Gott jeden, egal ob er Moslem ist oder Hindu oder irgendeine andere Religion hat. Alle können in den Himmel kommen. Und das ist die Grundlage der heutigen Ökumene. Und was eben deutlich ist, diese ökumenische Bewegung, die auch eben von den evangelischen Kirchen durch den ökumenischen Weltrat der Kirchen getragen wird, nimmt immer mehr zu an Einfluss. Und zwar bis hinein in Kreise, die früher bibeltreu waren. Das ist so erschreckend. Es ist zum Beispiel erschreckend zu hören, dass ein Billy Graham, der ja jahrelang vorgegeben hat, zumindest das biblische Evangelium zu verkündigen, dass er inzwischen öffentlich sagt, er glaubt, dass auch Moslems und Hindus und Buddhisten gerettet werden, wenn sie nur aufrichtig nach Gott suchen, ohne Bekehrung, ohne Glauben an den Herrn Jesus Christus. Ja? Das ist genau das falsche Evangelium von Rom. Und das ist die Grundlage der Ökumene. Also selbst hochrangige und einflussreiche Prediger und Leute aus den früher bibeltreuen Kreisen sagen heute, auch andere Religionen sind ein Weg zu Gott, auch andere Religionen können gerettet werden und damit ist eigentlich das biblische Evangelium völlig aufgegeben. Und es ist interessant, jeder, der sich reinziehen lässt in die unbiblische Vermischung der Ökumene zwischen den verschiedenen Christen, kommt irgendwann dazu, dass er auch die Religionsvermischung bejaht, dass er auch sagt, es gibt verschiedene Wege zu Gott. Ja? Also eine Irrlehre bringt die andere automatisch hervor. Und das Schlimme ist eben, dass inzwischen viele Evangelikale, und dazu gehören auch so prominente Leute wie Bill Hybels und Rick Warren, und diese ganzen Gurus, die heute als Retter der modernen Gemeinden gepriesen werden, die Wachstum bringen sollen und Erfolge für die modernen Gemeinden, sie sind alle ökumenisch. Sie sind alle offen für die Vermischung mit der katholischen Kirche und arbeiten mit dieser Kirche zusammen. Genauso Pro-Christ Ulrich Parzani, ja, der auch ganz bewusst die Ökumene vorantreibt und damit die Hure Babylon fördert. Das sind antichristliche Bestrebungen. Und hier gilt es, dass wir in dieser letzten Zeit ganz wachsam sind. Ja, wir haben das vorher gesagt, der Grundsatz des Satans und der Verführung ist die Vermischung. Die Frau mischt heimlich Sauerteig in das reine, lautere Mehl. Der Grundsatz Gottes ist die Absonderung zwischen Licht und Finsternis, zwischen Wiedergeborenen und Nichtwiedergeborenen, zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Das ist der ganz klare Grundsatz Gottes. Man kann nur eines machen. Entweder das eine, entweder man vermischt sich oder man sondert sich ab. Entweder man geht den Weg, wo letztlich alles verdorben wird und alles entartet. Oder man geht den einzigen Weg, der die wahre Gemeinde bewahrt. Aber ihr Lieben, das ist eine ernste Entscheidung. Denn eines ist klar. Die Leute, die heute noch wirklich den biblischen Weg gehen, diese Christen werden verfolgt werden, zunehmend unter Druck kommen. Das sind die engstirnigen Fundamentalisten, die verhindern, dass der große Weltfriede kommt. So wird es schon heute gesagt. Sie sollen doch endlich ihren Absolutheitsanspruch aufgeben. Der Krieg kommt nur daher, dass es da Leute gibt, die sagen, Jesus Christus ist der einzige Weg. So will man es den Leuten weismachen. Ja? Die Fundamentalisten müssen weg. Die Fundamentalisten, die dürfen nicht mehr ihre Meinung offen sagen. Darauf kommen immer mehr Stimmen heraus. Also das kostet einen Preis, wenn wir in der Endzeit dem Herrn Jesus treu bleiben wollen. Inzwischen sind immer mehr Gemeinden, Baptistengemeinden, Methodistengemeinden, viele Pfingstgemeinden, sind in der Ökumene mit integriert. Und sie gehören, die Evangelische Allianz zum Beispiel auch, ist immer offener, arbeitet sie mit der Ökumene zusammen. Und es gibt nur noch wenige Gemeinden, die bewusst frei bleiben von der Ökumene und die sich auch nicht der staatlichen Kontrolle ausliefern. Aber genau das ist der einzig biblische Weg, der einzige Weg, der auch das geistliche Überleben der wahren Gemeinde in der Endzeit sichert. Ja? Wer sich vermischt, der wird das Gesetz des Sauerteigs erleben müssen. Irret euch nicht, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Eine bibeltreue Gemeinde kann nicht in die Ökumene gehen. Sie kann auch nicht mit solchen zusammenarbeiten, die in der Ökumene sind. Sie muss sich absondern, sonst wird die Gemeinde geistlich verdorben und weggezogen und wird auch weggeschwemmt von den Verführungsströmungen der letzten Zeit. Also hier müssen wir Acht haben und wir sehen auch, wie gesagt, die charismatische Bewegung führt in die Ökumene. Die moderne Gemeindewachstumsbewegung, die heute so hochgehalten wird, es wird wieder ein Willow Creek Kongress stattfinden mit Tausenden von Teilnehmern, Pastoren, Pfarrer, Leiter, die führt in die Ökumene. Und auch die Bibelkritik führt in die Ökumene. Ja? Viele moderne Evangelikale werden immer offener für Charismatik und Bibelkritik und das Ergebnis ist, dass sie auch ökumenisch werden. Und es gibt nur einen Weg, der da rausführt, und das ist, dass man ganz klar sagt, wir bauen unabhängige örtliche Gemeinde, die nur auf der biblischen Lehre beruht. Nicht Psychologie, nicht Theologie, nicht irgendwelche menschengemachten Systeme dazu, sondern Gemeinde aus den Wiedergeborenen bestehen, nach den Regeln des Neuen Testaments aufgebaut, die an der ganzen Bibel als dem irrtumslosen Wort Gottes festhält. Das ist die einzige Alternative zu der großen Hure, zu der großen Welteinheitsreligion. Darauf wird es hinauslaufen. Und Gott hat diese wahre Gemeinde berufen, dass sie in der letzten Zeit ein Zeugnis ist für die Wahrheit, dass sie ein Zeugnis ablegt für den Herrn Jesus Christus und das echte Evangelium, das immer noch lautet, es gibt kein Heil außer durch Glauben und Bekehrung zu Jesus Christus, dem Herrn. Es gibt kein Heil für irgendjemand. Und dieses Zeugnis sollen wir ablegen, auch wenn es immer mehr Verfolgung und Widerstand hervorruft. Und dazu brauchen wir die biblische Absonderung. Ja, das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich möchte dazu nochmal zum Abschluss ein Wort lesen, das auch diese Absonderung ganz klar lehrt und uns zeigt, was Gottes Wille für uns ist. Und dann wollen wir für heute Nachmittag schließen und heute Abend werden wir da noch etwas mehr darüber sagen, was die Gemeinde in der letzten Zeit für eine Aufgabe hat. Ich lese einmal 2. Timotheus 2 ab Vers 15. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Die unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide, denn sie fördern noch mehr die Gottlosigkeit und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Zu ihnen gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen und so den Glauben etlicher Leute umstürzen. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen, und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Hier wird also die Christenheit als ein großes Haus beschrieben, mit ganz unterschiedlich gearteten Gefäßen darin. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. Also die Bibel sagt, wir sollen uns reinigen von den irdenen Gefäßen, den Gefäßen zur Unehre. Wir sollen nichts mit ihnen zu tun haben, wir sollen uns von ihnen fernhalten. Das ist doch ganz einfach, wenn wir Gefäße haben, in denen wir unseren Abfall und womöglich noch irgendwelche Exkremente transportieren, und dann haben wir Gefäße, aus denen wir essen, würden wir die zusammenstellen in einen Schrank nebeneinander ungewaschen? Nee. Ja? Sondern wir trennen die reinen Gefäße, die für einen reinen Zweck sind, sorgfältig von den unreinen Gefäßen. Das ist damit gemeint. Ich kann das nicht zusammentun. Ich muss es trennen. Ich muss mich davon reinigen, von einem unreinen Gefäß, sonst werde ich selber untauglich und bin kein Gefäß mehr, das der Herr gebrauchen kann. Möchte der Herr uns schenken, dass wir diese Lektion der Absonderung beherzigen, in einer Zeit, in der die Vermischung immer mehr zunimmt und immer mehr Menschen sagen, wir müssen doch alle, die sich Christen nennen, unter ein Dach zusammenbringen. Das wäre das Verderben der wahren Gemeinde. Die wahre Gemeinde ist gerufen, abgesondert für den Herrn zu leben und sich fernzuhalten von der großen Hure, von der Namenschristenheit. Ich möchte zum Abschluss des Vortrags noch miteinander beten, dann machen wir eine Pause. Herr Jesus Christus, du hast uns berufen, dir nachzufolgen, dir zu dienen, als die, die wir durch deine Gnade gläubig werden durften und gerettet werden durften durch den Glauben. Herr, und du siehst die Verwirrung in dieser letzten Zeit. Du siehst, wie viele den Namen des Christus in den Mund nehmen und im Grunde doch Antichristen sind, Leute, die ungläubig sind, die dem Belial anhängen. Herr, und du hast in diese Verwirrung hinein uns diesen Auftrag gegeben, dieses Wort, sondert euch ab, geht hinaus von ihnen. Hast gezeigt, dass es keine Gemeinsamkeit geben kann zwischen Gläubigen und Ungläubigen, zwischen der Falschreligion und dem echten Glauben. Herr, gib uns doch das Licht und die Kraft, wirklich auch in diesem Weg der Absonderung zu bleiben, zu verstehen, was alles vor sich geht, wenn die Namenschristenheit sich immer mehr vereinigt und immer mehr auch andere Religionen mit hineinzieht, dass wir erkennen, dass hier die große Hure Babylon sich herausbildet und dass wir uns fernhalten von diesen Bestrebungen, dass wir bewusst aus Liebe zu dir den Platz außerhalb des Lagers einnehmen, den Platz der Absonderung. Bitte gib uns dazu die Kraft und die Klarheit. Lehre und unterweise du durch dein Wort auch all die wahren Gläubigen, die noch in der Vermischung drin sind, die du rufst, hinauszugehen, Herr, dass sie doch die Konsequenz ziehen und dass sie wirklich auch in unabhängigen Gemeinden auf biblische Weise versammeln. Wir danken dir dafür, Herr, dass du dein Volk sammelst und bewahrst, dass du die Kraft gibst, auch diesen babylonischen Vereinigungsbestrebungen zu widerstehen. Wir preisen dich, unseren Herrn. Wir preisen dich, den Sieger über alle Werke der Finsternis. Wir wollen dir alle Ehre geben. Amen.